Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute ganz herzlich Maximilian Block. Er ist Legal Tech Pionier, Gründer und Startup Investor. Hallo Max.
Ja, hallo Patrick. Freue mich, heute hier zu sein.
Gerne. Du bist mir ja vor vielen Jahren schon aufgefallen als Gründer von der ganz bekannten Legal Tech Firma, einer der ersten großen Legal Tech Firmen für Verbraucher, muss man sagen, nicht Softwareunternehmen direkt zumindest, Advocado. In welchem Jahr hast du Advocado gegründet?
Also gegründet, erstmal ja, freue mich, dass wir auch über Advocado sprechen können. Wir haben Advocado 2014 aus dem Ideenwettbewerb hier in Greifswald gegründet, wobei ich sagen muss, immer die Idee war schon viel, viel früher entstanden bei mir, weil ich ja aus dem Background einer Juristenfamilie stamme und wir uns da immer schon mit diesen Themen der Digitalisierung des Rechtsmarkts beschäftigt haben.
Und das heißt, aus deiner Familie heraus, also dein Vater ist ja zum Beispiel Anwalt, den kenne ich ja auch etwas. Da hast du, also da bist du persönlich auf die Idee gekommen oder war das dann so eine Familienidee, Advocado zu machen?
Es war wirklich eine Idee von mir, dadurch, dass wir, ich glaube, das war damals auch eine heiße Diskussion überhaupt, ob Anwälte E-Mail-Adressen im Rechtsverkehr einsetzen dürfen. Also es ist so eine Zeit gewesen, wo noch Anwaltsverzeichnisse in gedruckter Form verschickt wurden. Ja. Wie man den Standort Nachteil, nämlich dass man im ländlichen Raum einen begrenzten Zugang zu Mandanten hat, aber den Vorteil hat eigentlich, dass man sich spezialisieren kann, ja. Dass man den Vorteil nutzt der Digitalisierung oder der neuen Medien, also dem Internet natürlich. Mhm. Und mein Vater in der Kanzlei hat da auch etwas Geld in die Hand genommen, weil damals kostete das Ganze ja noch ein bisschen was anderes als heutzutage. Also Internetzugänge als auch Webseiten zu betreiben selbst waren schon horrende Summen. Ja, Programmierung und alles. Und da habe ich mir eine Skizze gemacht, habe dann mir auch das Programmieren selber als Schüler beigebracht. Das war in den Ende der 90er und habe die advocado.de Domain schon im Januar 2000 angemeldet. Also so lange gibt es die Domain schon. Und ich habe Abi 2002 gemacht, das heißt also in den Jahren zum Abi dann schon die ersten, ich nenne jetzt mal so eine Community-Projekte gebastelt, wo ich dachte, man kann so ein Forum bauen für Mandanten und Anwälte, so einen kleinen Vorgänger von Michael Friedmanns frageinanwalt.de, so ungefähr, wenn man so will, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch Angst vor den Regulatoriken, weil ich habe damals mit dem Deutschen Anwaltverein noch kommuniziert, weil ich auch dachte, so als Schüler der großer Anwaltverein, vielleicht kann ja so ein kleiner Schüler wie mich unterstützen. Und die haben mir alle davon abgeraten, überhaupt so eine Plattform zu starten, weil sie eigentlich gesagt haben, wenn du sofort online bist, wir verklagen dich so ungefähr oder du wirst von den Kammern halt verklagt. Mhm. Und deswegen waren die Ideen dann eher so ein bisschen eher in der Testphase geblieben. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann Jura studiert, dann in Greifswald, in einer kleinen Universitätsstadt. Und glaube, über meinen Juraprofessor war es damals, der mich dann Ende 2012, Anfang 2013 wieder so ein bisschen auf die Spur brachte, weil ich glaube, die Gesetzgebung hatte damals oder die Initiative im Bundestag war damals zum Gesetz zum elektronischen Rechtsverkehr, zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs gestartet worden. Und das war so auch für die Rechtswissenschaft so eine Signalwirkung. Jetzt findet irgendein Digitalisierungsprozess halt statt. Und es war für mich halt spannend, mal zu sehen, wie man dann mit so einem Konzept wieder starten kann. Ja, und wir haben dann über den Ideenwettbewerb einen zweiten Platz gemacht, haben ein bisschen Geld bekommen. Es waren 1.000 Euro damals, haben eine kleine Kapitalgesellschaft gegründet und gebootstrapped, so heißt es ja neudeutsch, erstmal gestartet. Ja, das ist so ein bisschen halt der sind die Wegpunkte gewesen, wobei natürlich dazwischendurch viel passiert ist, aber auch vom Jurastudium.
Vielleicht kannst du mal kurz noch erzählen für alle Leute, die das gar nicht kennen, was ist die Grundidee von Advocado für Anwälte? Was bringt das Anwälten? Was bringt das potenziellen Mandanten? Was ist da so die Idee?
Genau, also die ursprüngliche Idee war eigentlich eine Softwarelösung. Die ursprüngliche war eigentlich eine Softwarelösung für Anwälte zu schaffen, dass sie über ihre Webseite Mandate generieren können und diese auch entsprechend über die Webseiten pflegen können, als auch entsprechend halt Beratungen durchführen können. Klassische Software-as-a-Service-Lösung. Das war so die ursprüngliche Idee, weil allein schon immer Vermarktungsthemen schwierig waren, auch im Rechtsmarkt. Und das hatte ich mir überlegt, halt, da wollte ich mich eigentlich raushalten. Das ist auch sehr kostenintensiv gewesen. Und dadurch, dass wir gebootstrapped haben, wollten wir erstmal mit der Software punkten. Aber zum damaligen Zeitpunkt mussten wir auch sehr schnell feststellen, dass das allein nicht reicht oder nicht reichte zu dem Zeitpunkt, weil einfach auch noch nicht verstanden wurde, wie man als Rechtsanwältin, Rechtsanwalt in dem Markt, vor allem im B2C-Markt, also im Verbrauchermarkt, über die klassischen Plattformen wie Google und so weiter oder die sozialen Netzwerke Werbung schaltet und auch entsprechend Mandate akquiriert. Das war nicht wirklich bewusst und auch nicht so, also die Prinzipien wurden auch verkannt zu dem damaligen Zeitpunkt, also es wurde auch kein Geld investiert von den Kanzleien oder sehr wenig. Mhm. Und deswegen mussten wir uns überlegen, halt wie dann in der Folge nach der Gründung unser Geschäftsmodell wachsen muss und oder sich ändern muss. Und der große Sprung war eigentlich, dass wir überlegt haben, dass der generelle Zugang zum Recht zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr fragmentiert war, sehr intransparent war, sehr kostenintensiv war und eben nicht fair war. Und da haben wir eine Plattform gegründet, also ein klassisches, diese Software-as-a-Service-Lösung weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, wir müssen das Ganze kuratieren. Mhm. Nach bestimmten Qualitätskriterien, die wir da selber festlegen. Und wir müssen gucken, dass wir auch die Eintrittsbarriere, also die man da hat, so niedrig wie möglich halt setzen. Das heißt also auch mit kostenfreier Erstberatung, Ersteinschätzung, mhm, mit bestimmten Geschwindigkeiten auch versprechen, dass wir da sagen, du bekommst innerhalb von 2 Stunden schon mal einen Kontakt, eine Zustellung mit der entsprechenden Fachexpertise, also sprich mit einem qualifizierten Rechtsanwalt, Rechtsanwältin. Das waren so Sachen, die halt in dem Markt überhaupt nicht bekannt waren zu dem damaligen Zeitpunkt, wo auch ja viel Aufruhr gestiftet wurde durch uns, aber natürlich auch durch einige, die mit uns im Wettbewerb standen zu dem damaligen Zeitpunkt. Super spannendes Thema, aber wie gesagt, mhm, wenn man es einfach unterbrechen will, ging es darum, wirklich halt den Verbrauchermarkt so einfach wie möglich zugänglich zu machen, von Verbraucherschutzrechten als auch von allen Themen, die im täglichen Bedarf eines jeden im Rechtsmarkt so aufkommen und letztendlich Transparenz in den Rechtsmarkt schaffen. Ne?
Ich erinnere mich noch an diese Zeit auch ungefähr, wobei bei mir war es ja mehr so 2014, 15 oder sowas, wo ich auch in dieser Richtung was gemacht habe. Und diese kostenfreie Erstberatung, die war ja da noch ein großes Thema. Ein paar Jahre davor, wie du sagst, wahrscheinlich noch viel mehr, dass viele Anwälte halt gesagt haben, nee, warum soll ich das denn anbieten, da gebe ich ja kostenlos was her, das ist ja Quatsch, ja. Ich rechne ja per Stunde ab und so weiter und ich brauche das auch gar nicht. Und ich verstehe auch, wenn man das vom Business her gar nicht brauchte, also wenn man so quasi sehr gut klarkam, warum sollte man das tun? Also das leuchtete einem ja irgendwie auch schon ein. War das bei dir auch so eine Hürde, wo du Leute überzeugen musstest, das überhaupt zu machen? Vielleicht noch ein Gedanke. Ich hatte auch damals öfter gehört, dass Leute gesagt haben, naja, speziell diese kostenlosen Anfragen, die dann genutzt werden, sind zu 80-90% oft auch nichts, wo irgendwas bei rauskommt für mich später. Ist das auch so deine Erfahrung gewesen oder wie war das in diesen Jahren?
Also es war natürlich herausfordernd, da ein System zu entwickeln. Das war ja auch unser Alleinstellungsmerkmal. Ja, also das muss man ja wirklich mal betonen, dass wir einen Weg gefunden haben, letztendlich die Anfrage so zu kuratieren und in der Dimension so zu bemessen, dass man ungefähr anhand von Kennzahlen dann eine Quote hatte, im Endeffekt, die man dem Anwalt auch vorgeben konnte. Quote ja, meine ich mit einer Annahmequote, wo man sagen kann, es gibt eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass von 5 Anfragen halt 3 zum Mandat werden, einfach so ungefähr, weil bestimmte Qualifikationsmerkmale halt durchaus in der Anfrage schon vorqualifiziert wurden. Und dass wir das System halt so optimiert haben, dass der Nutzer einfach dieses Nutzererlebnis halt nicht am freien Markt kennenlernen konnte, weil das war ja auch das, dass wir halt mit der Geschwindigkeit punkten konnten, mit den Fachspezialisierungen punkten konnten, selbst dass wir nochmal auch mit der Software auch eigene Kontakte nochmal gepflegt haben. Das heißt also, wir hatten ja ein Team sowohl auf der Anwaltsseite als auch auf der Mandantenseite. Also das waren Sachen, die konnte keine Kanzlei eigentlich gar nicht abdecken, so rein von der Servicequalität. Und das sind so Sachen gewesen, wo wir gesagt haben, dadurch allein schon kannst du relativ schnell sagen, ist aus der kostenfreien Ersteinschätzung, ist dein Volumina. Zumal, dass er auch sich mit Word of Mouth, also Mundpropaganda, sich sehr schnell rumgesprochen hat, dass es hier eine Möglichkeit gibt, halt erstmal seine ersten Rechtsanliegen halt an den richtigen Experten oder an die Expertin zu bringen. Mhm. Und dadurch haben wir natürlich halt einen enormen Wachstumsschritt erstmal erlebt, auch was die potenzielle Mandanten-Kundenseite betrifft. Und man muss ja überlegen, halt, es gab ja zum damaligen Zeitpunkt, oder generell, es gibt ja so es gibt jetzt wirklich 2 Strategien, in diesen Markt reinzugehen. Und wir sind ja relativ agnostisch reingegangen, also sehr breit mit dem Plattformökosystem und haben auch gesagt, wir wollen eigentlich erstmal eine gewisse Marktbreite schaffen. Es gab natürlich auch Wettbewerber, die von der anderen Seite kamen, haben gesagt, wir sind sehr speziell, vertikalisieren erstmal Stück für Stück den Markt und erschließen uns so halt unsere potenziellen späteren, weiteren Mandanten und unsere Kundenzielgruppe. Ja. Und Das war eine Herausforderung. Wir mussten halt gucken, einmal so gut wie möglich das Ganze zu kuratieren und über Softwarelösungen halt so zu automatisieren und vor allem auch zu standardisieren und auch dem Anwalt den Aufwand so gering wie möglich, also das Erlebnis auch dieser Akquise als auch entsprechend der Abwicklung des Falls so einfach wie möglich zu gestalten, weil es ging ja darum, auch auf der Anwaltsseite halt die Prozesse zu optimieren. Da haben wir ganz, ganz viel gestaltet, ob das jetzt so Angebotsgeneratoren waren, ob das jetzt auch bestimmte schon entsprechende Daten waren, die wir vorhalten konnten, wo wir wissen konnten, wann ist der Anwalt am besten optimal verfügbar und so weiter. Das hat das System ja letztendlich dann auch schon mit berücksichtigt. Also da gab es schon viele Sachen, die im Hintergrund liefen, die dann auch natürlich für den Markt herausfordernd sind, gar keine Frage, aber die unser System letztendlich dann auch einem richtigen Einstellungsmerkmal gegeben haben. Ne?
Mhm. Nun ist ja unser Hauptthema des Podcasts, soll ja eigentlich heute sein Legal Tech Investments. Jetzt würde ich aber gerne nochmal Advocado abschließen. Du bist ja irgendwann dort ausgetreten quasi, ja. Wie ist die Geschichte gelaufen quasi? Also Advocado war ja sehr erfolgreich. Irgendwann wurde es dann übernommen oder so, erinnere ich mich noch. Wie war das alles dann am Ende?
Es gab mehrere Schritte, richtig. Also es gab mehrere Schritte. Also vor allem muss man sagen, dass wir in der Corona-Zeit zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, um helfen zu können. Also wir haben es damals weniger betrachtet aus der wirtschaftlichen Sicht, sondern mehr aus der Sicht halt, wir sind die Partner, die jetzt wirklich die Probleme, die vorher keiner sehen konnte, erstmal lösen müssten. Ob das diese ersten Reiserechtsthemen waren, ob es dann um Kurzarbeit ging und was finde ich alles halt für Fälle auf der Plattform hatten, wo wir selbst nach Anwälten gerungen haben halt, weil wir einfach von Anfragen überhäuft wurden zu dem Zeitpunkt. Also wir waren über Plan unterwegs. Zu dem Zeitpunkt kann man auch schon mal so eine Größe sagen. Wir hatten so über 600 Kanzleien im Hintergrund aktiv und ungefähr so eine 250.000 Nutzerinnen und Nutzer, die registriert waren und ihre Rechtsfälle an uns herangetragen haben. Also es war schon im
sehr,
Markt
sehr viel.
Platziert. Ja. War schon sehr, sehr viel. Und natürlich waren wir da im Diskurs dann auch mit unseren Finanzinvestoren zu dem damaligen Zeitpunkt, was dann sozusagen die weitere Strategie der Plattform betrifft, haben uns da ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Die Corona-Zeit hat natürlich auch unsere Investoren so ein bisschen im Kopf durcheinander gewirbelt, muss man so ehrlich sagen, weil die haben natürlich ihre Risikobrille nochmal geschärft. Ja, und als Gründer beziehungsweise so Plattformbetreiber, du siehst halt andere Kennzahlen und musst das versuchen zu transferieren. Ob du dann gehört wirst oder nicht mit der Strategie, ist das Zweite. Und so war es dann auch. Ich hatte ein paar neue Investoren auch akquiriert, um bestimmte strategische Wachstumsziele weiter zu erreichen, weil wir wirklich gesehen haben, es gibt halt ganz viele Optionen, die wir halt noch unbedingt halt umsetzen müssen. Und das wollten aber unsere Gesellschafter so nicht, beziehungsweise hatten eine andere Strategie, die ich auch respektiere und wo wir auch entsprechend uns dann auch immer wieder ausgetauscht haben. Mhm. Nur haben wir auch halt festgestellt, dass dann sich die Wege hier trennen, weil ich auch gesehen habe, dass auch mögliche neue Projekte auf mich warten, wo ich sage, die Plattform, die machen das schon halt, wenn sie ihre Strategie fahren, es bringt jetzt nichts halt jetzt an der eigenen Strategie weiter festzuhalten, sondern das wird schon. Und so kam es dann halt, dass wir oder wir uns dann zum Ende des Jahres 2021 dann im Guten wirklich dann halt, ich habe ja auch einen kleinen Secondary, so heißt es ja dann auch halt, gemacht halt, um dann halt meine eigenen Dinge auch mitzumachen. Und wie gesagt, das andere ist ja dann ein weiteres Thema gewesen, auch können wir auch noch drüber sprechen halt, was dann danach passierte, aber wie gesagt, für mich war es ein entscheidender Moment, natürlich aus dem eigenen Unternehmen, was man gegründet hat, dann auszusteigen. Und den glücklichen Moment hatte ich ja noch, weil ein Investor, der angeklopft hatte, halt, die unter anderem die Sparkasse Vorpommern war, die dann auch mit mir gemeinsam schon im Vorfeld über das Thema Startups hier in der Region, wo ich ja ansässig bin, in Greifswald gesprochen haben. Und so bin ich dann auch Investor geworden. Ne? Also das können wir gleich nochmal ein bisschen betrachten.
Das soll jetzt auch weiterhin das Hauptthema sein. Ich glaube, zu Advocado haben wir jetzt genug gesprochen. Trotzdem fand ich das mal wichtig zu beleuchten, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu verstehen, was du vorher schon gemacht hast. Und jetzt bist du quasi aktuell auch und das jetzt schon seit ein, zwei Jahren oder sowas. Ja, wie lange ist das her? Bist du jetzt eigentlich Investor? Aber du bist nicht nur Investor in Startups für Legal, wobei wir da heute schon drauf schauen, aber du machst auch andere Sachen. Also vielleicht mal kurz diese Art von Geschichte. Was tust du da seit wann und wie läuft das? Ja.
Genau, also da gleich das Thema aufzugreifen. Es war halt spannend, weil wir einfach im Gespräch geblieben sind mit dem potenziellen Investor, ich vor allem halt hier, und das war halt die lokale Sparkasse, Sparkasse Vorpommern, die ja doch hier mit dem Einzugsgebiet in Greifswald und Vorpommern, also Vorpommern-Rügen, doch eine gewisse Größe hatte schon oder hat auch, und aber keine eigene Struktur hatte für Startup-Beteiligung oder Startup-Investitionen. Auch nicht, wo wir in den Gesprächen mit der Advocado waren. Und was ich super spannend fand, war, dass sowohl der Vorstand als auch der Verwaltungsrat, also das Gremium dahinter, was sozusagen die Sparkasse ja absichert und steuert, sind ja Landräte und auch Oberbürgermeister aus der Region, es verstanden haben, schon Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir müssen jetzt was tun für unsere, ich nenne es jetzt mal, innovative Zukunft in unserer Region, weil da gibt es noch nichts, oder es gibt zu wenig, und vielleicht können wir das ja dann entsprechend mit mir in der Person halt dann so weit tragen, dass es auch Sinn macht. Und so sind wir halt 2021 dann im Dialog gewesen, um halt zu beschließen, dann auch eine Gesellschaft zu gründen, als auch die ganze Ausstattung dahinter zu betreiben. Und da natürlich geht es nicht nur um Legal Tech, das ist klar. Wir haben eine Analyse betrieben, halt, was wir in Mecklenburg-Vorpommern investieren sollten, beziehungsweise was wir für Grundlagen haben. Und auch da nochmal, also das ist eigentlich ein neues Startup, was ich gegründet habe mit der Sparkasse, wenn man so will, halt als Finanzkonstrukt für Venture Capital Finanzierung aus dem Sparkassenkontext. Und das ist auch super spannend, mal diese andere Seite des Tisches da zu sehen und zu entwickeln. Aber nichtsdestotrotz, das so bin ich da reingewachsen quasi dann 2021, also mittlerweile schon über 3 Jahre jetzt dabei. Also es ist schon doch eine Zeit vergangen. Und parallel muss ich ehrlich sagen, sind ganz, ganz viele aus dem Legal Tech Markt auf mich zugekommen. Ich muss ehrlich sagen auch, ich hatte die Qual der Wahl, also selbst Großkanzleien kamen auf mich zu und wollten mich entsprechend natürlich halt hiren, auch mit der Expertise einer Plattform und auch als Berater und schief auf irgendwas, kannst du dir vorstellen, Patrick, also da wurde ich überhäuft. Ich wollte auch aber erstmal halt Ruhe haben, also ich musste auch erstmal 3-4 Monate mal kompletten Abstand gewinnen, komplett von dem Markt. Ich bin auch irgendwie mal ins Gebirge dann weg gewesen, nach dem Abschied aus meinem Unternehmen. Aber dann kam für mich die Erkenntnis, das eine hast du schon alles gemacht, war auch mehr oder minder doch einigermaßen erfolgreich alles. Jetzt macht es doch auch Sinn, halt mal die Finanzierungsseite zu betrachten und zu schauen halt, was du da noch weiter lernen kannst, als auch was du vielleicht gut verbinden kannst. Ja. Und das ist eigentlich der springende Punkt, der mich dann wirklich getriggert hat und auch dazu gebracht hat, dann auch hier die Geschäftsführerrolle dann einzunehmen von der Unternehmung, weil ich hätte es nicht machen müssen. Hab's dann aber gemacht mit der Sparkasse. Ich habe aber auch noch eigene Gesellschaften gegründet, da können wir gleich noch drüber reden. Auch ich habe mich ja noch als Gründer mit Partner noch von einem kleinen Legaltech aus Berlin dann noch unterstützend mit in den Beirat mitsetzen lassen. Und es ist auch ganz spannend, was daraus geworden ist. Ne?
Ja, gerne. Ich würde gerne mal so ein bisschen zu dem Kern kommen. Wenn jetzt auch mal Personen das hören, die also selber eine Legaltech-Firma vielleicht gründen wollen oder gegründet haben, ein Start-up, ja, was kannst du denen denn aus deiner Investorenbrille und auch aus dieser Advocado-Erfahrung, die ja auch sehr viel wert ist, ja, was kannst du denen denn so mitgeben, worauf die vielleicht achten sollen oder was wichtig ist in diesem Markt? Was kannst du da?
Ja, erstmal wirklich grundsätzlich achtet aufs Team. Also vor allem, wenn ihr Geld sammeln wollt für die erste Investition, auch so sehr frühphasig unterwegs seid, ist das Team sehr, sehr entscheidend. Also ich gucke mir die Teams da wirklich sehr, sehr genau an. Ich versuche, die kennenzulernen, möchte gucken, wie sie miteinander arbeiten, wie sie agieren, weil ich habe es ja selber erlebt. Wir haben ja dann unser Gründerteam auch von Anfang an halt aufgebaut, also dann auch weitere Co-Gründer hinzugeholt, die dann auf bestimmten Stellen, auf neuralgischen Stellen auch wichtig waren. Weil der wichtigste Punkt oder die Erkenntnis muss man immer haben, mit dem Produkt oder mit der Idee, mit der man startet oder wo man anfängt, ist nie das, was erfolgreich wird. Und der Weg dahin ist das Entscheidendste, ob man erstens halt klug genug ist und halt auch so wirklich die richtigen Schritte und Entscheidungen dann halt macht, halt dahin zu kommen, man sich genug auch Wissen reinholt, was man vielleicht nicht hat am Anfang, aber was man irgendwann braucht und die Kompetenzen abbildet. Das ist das eine, dann auch die Finanzplanung. Also ich sehe viele Juristinnen und Juristen auch und die da auch ihre Schwierigkeiten haben, mit natürlich halt vernünftige Szenarien zu bilden. Ich meine, ich habe auch selber Jura studiert und ich weiß, wie schwer das ist, halt sich dann in die betriebswirtschaftliche Ebene halt dann zu bewegen und das Ganze aus den anderen, aus der anderen Brille zu betrachten. Aber das Wichtige ist ja eigentlich, irgendwann will man ja, oder sollte man ja auch Geld verdienen. Und das Entscheidende ist halt, dass man versteht, vor allem im Rechtsmarkt, der eigene Gesetze hat. Also wenn man da Sachen entwickeln will, das, und auch die Regularien halt betrachten muss, dass man sich genug Puffer einarbeitet, dass man sich auch da auf eine doch etwas längere Wachstumsphase halt einstellt und dass man sich immer wieder halt mit den doch eigenen Marktkennzahlen halt auseinandersetzt. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich da halt irgendwelche Rocket Science oder wie sagt man so schön, Raketenwachstumsszenarien halt sehe und so weiter alles, also das wird auch nicht mehr finanziert. Das ist auch so ein Thema. Also da muss man sich von wirklich dann halt mal erden lassen, auch von einem oder anderen Investor wahrscheinlich, der halt einem auf den Kopf haut, auf gut Deutsch gesagt, und sagt, das funktioniert so nicht. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Thema Richtung Profitabilität entscheidend, als auch entsprechend auch natürlich mit welchen Expertise und mit welchem Team gehe ich da rein. Ne?
Ja, würdest du denn, ich weiß nicht, wie schwierig die Frage für dich jetzt zu beantworten ist, aber du hast ja gesagt, dass du ja nicht nur Legal Tech, sondern wahrscheinlich sogar eher nicht Legal Tech quasi in Investitionen tätigst, ja? Würdest du denn überhaupt jemandem raten, eine Legal Tech Firma zu gründen, mit der Idee, doch vielleicht in ganz anderen Bereichen, die nicht mit Legal zu tun haben, weil eben auch Legal so ein ganz spezielles Ding ist, auch in Deutschland noch, ja? Oder kann man sagen, okay, alles kann irgendwie erfolgreich sein oder eben auch nicht?
Ja, die Frage ist ja, die meisten bringen ja Ideen hervor, weil sie das eigene Problem irgendwo erkannt haben. Ja, ob das in einem eigenen Corporate-Kontext ist oder halt in der eigenen gegründeten Kanzlei oder durch Verfahren, durch was auch immer. Also es sind ja meistens immer wirklich halt Lebenserfahrungen, die dazu führen, dass man sich halt intensiv mit einer Thematik auseinandersetzt, die man vorher nicht so gesehen hat und wo man dann wirklich eruiert, ist das ein Problem, kann das ein Massenproblem sein oder kann ich hier eine Lösung relativ einfach präsentieren, die der Markt so noch nicht hat, oder kann ich ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln? Und da komme ich auch wieder drauf, wenn ich ein Alleinstellungsmerkmal ausprägen kann und wenn ich sehe, dass ich dadurch Marktvorteile entwickeln kann und ich auch Marktzugänge halte, die vielleicht kein anderer hat und wo ich relativ schnell reinkomme, dann warum sollte ich nicht in diesem Markt gründen? Und letztendlich muss man auch gucken, halt, welchen Background habe ich denn auch? Also deswegen wieder Stichwort Teams. Ich schaue mir die Teams ja ganz genau an und sage dann auch, kommst du aus dem Kontext, aus dem Umfeld? Kennst du dich da aus? Wie reagiert der Markt auf dein Thema, auf dein Startup dann auch? Weil das der Vertrauensvorschuss ist nicht so groß am Anfang. Man muss da wirklich sich erstmal ein Standing erarbeiten. Mit welchen möglichen Trust-Faktoren kannst du punkten? Hast du Background? Hast du schon mal das alles gemacht? Damit es auch dann glaubwürdig wird für die entsprechenden Partnerschaften, die man ja auch braucht, weil man muss ja in den Markt reinkommen. Und das sind so, wo ich sage halt, warum nicht Legal? Ja, aber auf der anderen Seite natürlich, du hast überall Thematiken, die rechtlichen Kontext immer haben. So, und deswegen auch, also Startups, in Startups reinzugehen, auch als Mitgründerin, Mitgründer in anderen Bereichen, als Juristin, Jurist. Ich kann es nur jedem empfehlen, einfach auch mal diese Dynamik zu spüren, auch mal so also man hat ja manchmal so ein bisschen so einen Tunnelblick auch auf bestimmte Dinge. Und in so einem Startup kriegst du grundsätzlich immer, wenn du es gut machst, auch einen 360-Grad-Blick. Und den zu haben auch und das zu erlernen, ist, glaube ich, das kann einem im Leben immer weiterhelfen, ne? Auch das mitzunehmen. Mhm.
Gibt es denn so den typischen Gründertyp? Ist das eher so der, so ein bisschen wie du, glaube ich, eher nicht, der also super jung angefangen hat, sondern meistens sind das eher Leute, die schon ganz gut im Job eigentlich auch waren und verdient haben und dann denken, jetzt will ich nochmal was anderes machen. Das ist auf jeden Fall ein so ein Typ, ne?
Ja, auch nein. Also du hast mehrere Typen. Du hast die Jungen, die Absolventen, oder die gerade halt vor dem Abschluss stehen oder im Studium halt gründen. Die haben Vorteil und Nachteil, also jeweils in den einzelnen Gruppen. Der Vorteil bei der jüngeren Gruppe ist halt, sie haben noch nicht so viel Verpflichtung, familiäre Verbindung und auch noch mehr Freiheiten und auch gehen auch ein bisschen mehr auch noch mal diesen Weg, ich sage mal, über Canossa. Also du hast halt, da musst du halt noch mal so ein bisschen ein paar deine Ansprüche zurückstellen, weil gründen heißt ja nicht, dass du gleich im Saus und Braus lebst oder entsprechend halt, dass alles gleich von Anfang an funktioniert, sondern du musst halt Abstriche machen in deiner Lebensplanung und das muss mit deiner Lebensplanung übereinstimmen auch. Auf der anderen Seite hast du natürlich, wenn du schon etwas gestandener bist, möglicherweise immer den Vorteil, dass du dir schon ein bisschen Ersparnisse ansparen konntest, also ein bisschen Background-Kapital, dass du aus diesen Reserven letztendlich halt deine Gründungsideen mal selber vorträgst, dass du auch das Commitment schon mal zeigst, du gehst da auch den Weg, gehst das Risiko, also nicht nur auf Investoren gelastete Schultern, sondern du machst das auch damit. Aber ich glaube, die Mischung ist hier, glaube ich, das Interessantere. Wenn man halt diese seniorigen Typen halt mehr dazu bringt, gemeinsam mit Jüngeren halt was zu gründen, das kann ja auch funktionieren. Ne?
Also das wäre auch noch so ein Tipp vielleicht, wo du ja sagtest, Teams sind eben wichtig. Teams quasi, die verschiedene Kenntnisse haben, aber vielleicht auch verschiedene Altersstrukturen, ist nicht unbedingt verkehrt, ne?
Na, vor allem, was viele unterschätzen in der Planung, ist halt vor allem der kaufmännische Aspekt, also sprich, was wirklich die Finanzplanung dann hergeben muss. Erstmal grundsätzlich von der Annahmenseite. Also, was ich damit sagen will, ist, uns Investoren ist immer bewusst, dass der Plan nie so hundertprozentig funktioniert, aber uns ist eher halt wichtig, dass du weißt, wie du oder dass man weiß, wie man den Plan iterieren muss und an welchen Stellen man seinen Erfolg oder Misserfolg messen kann letztendlich. Und darauf kommt es ja an. Und so kannst du auch mit wenig Kapital, weil du wirst immer zu wenig haben und wirst zu viel wollen. Das ist immer die Kunst und das muss man halt schauen, nach vorn zu bringen. Also es gibt immer Ausnahmen, klar, die dann halt irgendwo durchbrechen und sagen, jetzt haben sie den goldenen Weg gefunden. Aber was viele unterschätzen, ist vor allem auch diese Marketing- und Vertriebsebene noch. Also das will ich auch nochmal betonen, weil ich sehe viele Pitch-Decks und mir wird auch viel aus dem Investorenkreis zugespielt, die sich mit Legaltech natürlich nicht so beschäftigen, aber die wissen, dass ich dafür zugänglich bin und auch meine Meinung abgebe halt zu der einen oder anderen Investition, die sie vielleicht tätigen wollen oder auch nicht tätigen wollen. Dadurch sehe ich im Markt sehr, sehr viel. Aber was mir immer wieder auch auffällt, auch auf den Veranstaltungen, wo ich vielleicht mal als Jurymitglied sitze, dass die Vertriebsthematik komplett vernachlässigt wird. Also oftmals, also vor allem in dem Verständnis dafür, wie ich den Vertrieb kalkulieren muss, auch wenn ich jetzt Enterprise-Modelle setze oder also die Zielgruppen spezifisch auch die Kennzahlen halt definieren muss und auch Verständnis dafür aufbringen muss, dass ich in bestimmten Produktgruppen vielleicht, dass der Aufwand zu groß ist, der vielleicht von mir anfangs kalkuliert wurde, weil es einfach nicht den Return ergibt, also nicht das erwartete Ziel dann halt letztendlich da ist und dass ich halt einen langen Atem habe, brauche auch. Ne? Oder Zugänge zu bestimmten halt Zielgruppen von größeren Unternehmen. Und das wird oftmals richtig unterschätzt, das sehe ich in den Plänen. Das sollte man vielleicht mit Vertriebsexpertise noch sich entsprechend, also im Team so verstärken oder mit externen Partnern vielleicht arbeiten, dass man da noch ein bisschen mehr drauf eingeht, weil das ist das A und O. Letztendlich bringt dir das Produkt ja nichts, wenn du es nicht verkaufen kannst.
Richtig, und da sind natürlich große Unterschiede, ob du jetzt etwas machst wie Advocado, was ja eine Riesenmasse angesprochen hat, auf eigentlich fast auf beiden Seiten, ja, also du hättest ja unendlich viele Mandanten haben können in Deutschland und auch hunderte Anwälte, hast du ja schon gesagt, dass das sogar war, oder ob du jetzt im Gegensatz dazu vielleicht eine Software machst, die vielleicht eine Handvoll Großkanzleien als Kunde hätte. Ja, das sind natürlich ganz andere Ansprechpositionen und ja. Ich würde gerne mal zurückkommen zu dem, was du vorhin erwähnt hast, nämlich du hast gesagt, dass du, ich glaube, über deine eigene, nochmal eine andere Firma oder sowas, in Berlin investiert bist. Erzähl da doch mal, was ist das?
Genau, es war auch eine spannende Story. Das Team oder die Familie Pagel, muss ich da ein bisschen dazu sagen, also der Lukas und Clara Pagel, die haben mich im Dezember 2021 am zweiten Weihnachtsfeiertag überrascht hier im Greifswald und wollten mich unbedingt mit dabei haben. Da hieß es noch wenig, wir haben recht.de, glaube ich, so sind sie gestartet, auch mit einer Lösung, auch aus dem Kontext, dass der Papa Anwalt ist und die sich da Lösungen schon überlegt haben, wie sie die ganzen Prozesse da optimieren können. Zumal der Lukas auch aus dem IT, einen IT-Background hatte. Und die kannten natürlich die Advocado-Story und waren dann auch hier und haben mich ganz überrascht, sehr positiv überrascht und sind spontan nach Greifswald gefahren, um mich da auch mit mir zu sprechen. Und da sind wir natürlich halt erstmal auch tiefer in das Konzept eingestiegen. Ich habe sie unterstützt, also ich bin dann auch Gesellschafter und Beiratsmitglied geworden, um da auch im Hintergrund ein bisschen immer die Fäden zu ziehen, auch zu helfen, halt was so, wie ich gerade schon sagte, halt was die Finanz- und Businesspläne betrifft, was so Finanzierungsrunden betrifft, weil da kommen wir gleich auch noch aufs Thema. Also Legaltech hat seine eigenen Gesetze und entsprechend auch Risikokapital für Legaltechs zu bekommen, ist nicht so einfach in Deutschland wie vielleicht in anderen Ländern. Und da hat das schon geholfen, dass ich damit mit an Bord war. Und zu guter Letzt muss ich ehrlich sagen.
Ja. Genau, jetzt muss man ganz kurz erklären, für alle, die das jetzt nicht wissen, was macht denn der Lukas Pagel und die anderen? Was
genau, ist jetzt das? Muss ich dazu sagen, so hieß es ja damals, erstmal wir haben recht.de. Ja. Die Firma hat sich dann umbenannt in Justin Legal. Mhm. Und einfach gesagt, digitalisiert Justin Legal halt die Mandatsannahme in einem sehr innovativen, in einer sehr innovativen Form, dass halt, wie schon bei Advocado mal die Idee hatte, dass die Aufwände auf der Kanzleiseite so gering wie möglich gehalten wären, sodass auch jeder Fall vernünftig in einer Anwaltskanzlei nicht aus betrieblichen Wirtschaftsgründen abgelehnt wird, sage ich mal, was ja oftmals der Fall ist, weil es sich vielleicht wirtschaftlich nicht lohnt, diesen Fall halt mal umzusetzen, sondern dass man vor allem in den klassischen Verkehrsrecht, Arbeitsrechtsfällen und so weiter alles einen sehr strukturierten Prozess halt hat, auch mit Unterstützung der künstlichen Intelligenz, worauf Justin Legal sehr schnell gesetzt hat.
Also es geht quasi auch um die Automatisierung von Prozessen.
Automatisierung, Standardisierung von Prozessen, ne? Genau. Mhm. Und auch die Digitalisierung von den ganzen, ich nenne es mal halt auch Formularen, weil du brauchst ja bestimmte, du hast ja diese Prozesshandbücher und die Kanzleihandbücher halt, wo bestimmte Formulare mal schon definiert sind, was du halt brauchst an bestimmten Variablen, sag ich mal, für die Prozessführung oder für die Ergebnisführung. Und das haben die erstmal digitalisiert und vor allem auch sehr innovativ so dargestellt, dass es auf der einen Seite bei der Mandantschaft auch ankommt. Das ist ganz entscheidend, also dass es auch genutzt wird. Auf der anderen Seite bei den Anwälten natürlich auch einen signifikanten Mehrwert darstellt. Ne? Also in der Kanzlei sehr schnell integriert werden kann und entsprechend auch bearbeitet werden kann. Und das haben wir gemacht und natürlich mit Erfolg, kann ich so sagen. Also die Justin Legal ist letztes Jahr verkauft worden an die Westernacher Gruppe und da bin ich auch stolz drauf. War auch ein kleines Signal für den Markt, dass sich Startups doch auch hier oder Startup-Gründen sich lohnt.
Dass
sich
auch lohnt,
im Legaltech-Markt, genau, und dass da auch Bewegung gibt im Markt. Ne?
Jetzt hast du gerade erwähnt, dass der Legaltech-Markt, die Legaltech-Investment-Startups das Ganze quasi eigene Gesetze hat. So hast du es, glaube ich, gerade formuliert. Was sind das für eigene Gesetze? Was ist hier anders als in anderen Märkten?
Grundsätzlich erstmal, dass wir eine hohe Barriere haben, was die Regulatorik betrifft. Wir haben sehr hohe Datenschutzanforderungen, was ich nicht schlecht heiße, erstmal grundsätzlich.
Ja, aber ist nur speziell halt.
Speziell halt. Und ich habe halt eine sehr etablierte Lobby, das darf man nicht unterschätzen. Und das sind so Faktoren, die aus der manchmal sehr einfachen Brille eines Investors doch oftmals dazu führen, dass eine Investmententscheidung entgegen einem Legaltech geführt wird, beziehungsweise es eben nicht gemacht wird. Weil eben bestimmte Wachstumsziele in einer bestimmten Zeit, die so ein, ich nenne es jetzt mal klassischer Venture Capital Fonds erzielen will mit seiner Renditeerwartung oder Ausfallerwartung plus Renditeerwartung, dann halt so ein Legaltech erstmal in der Kürze der Zeit, die vielleicht manchmal erforderlich ist, nicht erzielen kann und beziehungsweise es dann eben halt nicht passt, ne? Und oftmals nicht passt. Und das ist eine sehr, sehr starke Herausforderung.
Also das heißt, für die Brille des Investors ist also diese ganze Regulierungsgeschichte eigentlich ein Hindernis fürs Wachstum. Ja? Regulierung kann natürlich auch bedeuten, dass also ein Markt einen Vorteil hat, weil er reguliert ist. Aber den siehst du jetzt nicht so. Ich meine, der Anwaltsmarkt ist ja so reguliert, zum Beispiel, dass du ab der Höhe des Landgerichts zum Beispiel zwingend einen Anwalt nehmen musst. So, das ist ja eine Regulierung, die für den Anwaltsmarkt ja eher positiv ist. Solche Regulierungen gibt es ja auch. Aber das ist für Investoren, da gibt es nichts Positives. Das ist eher der negative Bereich, oder?
Ja, ich würde sagen, es gibt viel Positives, keine Frage. Das Thema ist nur, wie viel Zeit hat so ein Investor, der jetzt mal, ich sag jetzt mal grundsätzlich beim Aussortieren seiner Investment-Opportunitäten, wie viel Zeit hat er überhaupt, sich dann tiefer mit dem Markt zu beschäftigen, um zu erkennen auch an der Stelle, dass diese Opportunität durchaus Charme hat. Weil das Thema ist ja, die klassischen und sehr erfolgreichen Investoren haben ja den Dealflow, also den Zugang von potenziellen Startups in verschiedensten Bereichen, die haben ja einen richtig krassen Dealflow. Also das heißt ja, die kriegen ja tausende von Konzepten, Ideen im Jahr über Netzwerk als auch über ihre Zugänger zugespielt, müssen dann immer sehr selektiv vorgehen und müssen sehr schnell entscheiden halt, welche Idee, welches Konzept, welcher Markt gerade im Trend oder in den Trendfokus kommen wird, damit sie letztendlich ihre Investoren, die diesen Fund halt irgendwann mal ausgestattet haben, halt mit einer gewissen Renditeerwartung später auch das beweisen können halt mit ihren Thesen. Und grundsätzlich, das ist das Problem, weil der Rechtsmarkt hat seine, das meinte ich damit, seine eigenen Gesetze auch in der Form halt, also wirklich auch Gesetze in dem Sinne Gesetze.
Ja.
Und die für den Markt vielleicht völlig sind, weil sie gewisse, ich sag jetzt mal, Sachen auch schützen, beziehungsweise auch Sachen vielleicht auch klar darstellen, wo man sich auch gut dran langhangeln kann als Gründerin, Gründer. Auf der anderen Seite aber trotzdem der Umbruch, also ich sage jetzt mal wirklich halt viele Dinge, die man aus der Nutzerbrille vielleicht schon hätte gern haben wollen in dem Markt, nicht so umgesetzt werden kann aufgrund dessen, dass wir halt da doch sehr schwerfällig sind. Ne?
Mhm. Also,
wie lange haben wir gebraucht, um weniger Miete zum Beispiel, das Urteil, also mit Daniel Halmer hat ja auch Pionierarbeit geleistet.
Jahre
gebraucht. So, und wir haben das ja auch begleitet. Oder damals, wir haben ja diese, du hast es eingangs erwähnt, die kostenfreie Ersteinschätzung und so weiter. Das war im Juni 2017 das BGH-Urteil, das erstmalig das geklärt hat, dass halt außergerichtliche Beratungen auch kostenfrei sein können. Und wie lange haben wir da gekämpft?
Und auch diese ganze Geschichte mit, was es für Anwälte, für Kanzleien, für Werbung erlaubt. Ja, das ist ja auch ein riesiger Zeitstrahl gewesen, wo sich Dinge mal geändert haben und so weiter. Ich würde gerne, da wir jetzt mal zum Abschluss langsam kommen des Gesprächs, würde ich gerne mal dich noch fragen, gerade Legal KI, das ist ja immer eins unserer großen Themen hier. Ja. Wie siehst du, auch bezogen auf Legal KI, vielleicht aber nicht nur darauf, sondern eben auch auf dein Thema Legal Tech Startups, ja? Wie siehst du das, bezogen auf die Zukunft der Rechtsbranche, vielleicht die Kanzleien im Fokus? Also was glaubst du, 3, 4, 5 Jahre, wie ändert sich der Rechtsmarkt, der Anwaltsmarkt durch KI, durch neue Startups vielleicht? Wie siehst du da drauf?
Also da wird sich richtig viel verändern. Generative KI, also auch diese ganzen Sachen, die sich wirklich im Fluss bewegen werden. Das heißt also, sich nicht nur starr halt Prompts bearbeiten, sondern halt komplexere Sachen halt bearbeiten im Hintergrund, werden da auf den Markt kommen. Die Frage ist halt, wie wir damit umgehen. Ich sehe das eher als starke Herausforderung für den Markt, vor allem, weil wir halt dieses doch auch teilweise sehr positive, ich sag's jetzt mal vorsichtig, positive Korsett der Regulierung haben noch. Also es schützt ja auch gewisse Verbraucher, also auch Konsumenten, ja, vor bestimmten Sachen. Und weil wir auch Gesetzgebungsprozesse halt haben, die sich nicht so schnell dem Ganzen anpassen können. Aus meiner Sicht gibt's da halt eine Diskrepanz, eine starke, und die wird sich noch halt viel, viel stärker, die Schere wird noch größer werden. Ich hoffe, dass wir da EU-technisch eine Ebene finden halt, um uns dem Ganzen, ja, um den Ganzen ein bisschen Herr zu werden. Ich bin trotzdem positiv, weil jede Idee sollte eine Chance bekommen, auch in dem Bereich KI. Natürlich sollte es ethisch und moralisch halt auch passen. Das ist ja immer die große Frage, auch die bei den KI-Lösungen, wo es ja gerade in den USA halt auch Diskussionen gab. Ne? Aber ich denke schon, und deswegen sage ich ja nochmal, der Rechtsmarkt ist ein super spannender Markt. Die Frage ist halt nur, wie muss sich der Anwalt auf diese, oder die Anwältin jetzt auch im Bereich der Verbraucherrecht oder im klassischen, ich sag mal so, kleinen und mittleren Kanzleien in den Größen, wie müssen sie sich darauf einstellen? Und da bin ich schon der Meinung, dass sie sich sehr frühzeitig mit den KI-Themen beschäftigen müssen, ihre Kanzleien zukunftssicher in dem Sinne aufsetzen, dass sie halt jetzt schon das, was implementierbar ist, auch implementieren sollten.
Ja.
Weil der Wettbewerb wird ja dadurch nicht weniger, ne?
Ja, also Kanzleien, die in 5 bis 10 Jahren quasi da gar nicht viel gemacht haben, die könnten es schwer haben, die werden es wahrscheinlich zu 90% schwer haben. Es wird immer Ausnahmen geben, aber wahrscheinlich ist es so, ne? Genau.
Richtig. Und wie gesagt, man sollte sich sehr schnell darauf einstellen, das ist halt das Thema, ne? Also, aber gibt's tolle Konferenzen. Wir haben uns ja auf der letzten, auf der einen zum Beispiel auch ausgetauscht, auch mal vielleicht den Legaltech-Verband nochmal als Verband hier nochmal hervorheben. Ich bin ja einer der Mitgründer noch damals mit dem Legaltech-Verband, auch sich da zu engagieren, auch zu verstehen halt, was man mit begleiten kann vor allem. Also wie müssen wir uns auch gemeinsam halt im ganzen Markt auf den oder in den Markt bewegen. Also da gibt's ja tolle Initiativen, ne?
Max, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank auch, Patrick. Und vielleicht sehen wir uns an einer anderen Stelle mal wieder.
Gerne.